Der sehnlichste und zugleich unerfüllbarste Traum jedes der Kinder war es, wenigstens einmal ins Allerheiligste des Waisenhauses vorzudringen, in den Brotschneideraum. Wir wollen es durch die Großschreibung hervorheben, denn dieser Raum war in den Augen der Kinder höher und unerreichbarer als irgend so ein Kasbeck. Dort arbeiten zu dürfen, das war wie vom Herrgott ins Paradies geschickt zu werden. Das traf nur die Auserwähltesten, die Erfolgreichsten, man kann auch sagen, die Glücklichsten auf der Welt. Zu ihnen gehörten die Kusmin-Zwillinge nicht. Und es war nicht daran zu denken, dass sie je dort hineinkommen würden. Dies war das Vorrecht der jugendlichen Kriminellen, die der Miliz entwischt waren und in dieser Zeit das Waisenhaus und nachgerade die ganze Siedlung beherrschten. In den Brotschneiderraum hineinzugelangen, nicht wie die Auserwählten als Herren, sondern als Mäuslein. Für ein Sekündchen, einen winzigen Augenblick, das war es, wovon sie träumten. Nur um einmal den ganzen gewaltigen Reichtum der Welt zu sehen, nämlich die auf den Tisch getürmten rauen Brotlaibe. Und dann einzuatmen, nicht mit der Brust, sondern mit dem Bauch, den berauschenden, benebelnden Brotgeruch einzuatmen. Das war alles. Alles. Nicht einmal von den Krümchen, die ja zurückbleiben mussten, von dem gehäuften Spröde, sich aneinander reibenden, knusprigen Brotlaiben wurde geträumt. Die Auserwählten mochten sie einsammeln, sich daran gütlich tun. Das stand ihnen rechtmäßig zu. Aber wie sie sich auch an die eisenbeschlagene Tür des Brotschneiderraums drängten, das war kein Ersatz für das phantasmagorische Bild, das in den Köpfen der Brüder Kusmin lebte, denn der Geruch drang nicht durch das Eisen. Legal, durch diese Tür zu hüpfen, dazu bestand überhaupt keine Aussicht. Das gehörte in den Bereich der abstrakten Fantastik. Die beiden Brüder aber waren Realisten, obwohl der konkrete Traum ihnen nicht fremd war. Und dieser Traum führte im Winter des Jahres 44 Kolka und Saschka an den Punkt, wo sie unbedingt in den Brotschneiderraum, ins Reich des Brotes, eindringen mussten, egal wie. In diesen besonderen, jämmerlichen Monaten, in denen es unmöglich war, eine gefrorene Kartoffel, geschweige denn ein Krümel Brot zu erbeuten, hatten sie nicht die Kraft, an dem Häuschen mit der eisernen Tür vorbeizugehen. Vorbeizugehen und zu wissen, sich beinahe bildlich vorzustellen, wie hinter diesen grauen Mauern, hinter dem verdreckten, doch vergitterten Fenster Auserwählte mit Messer und Waage hantierten. Und wie sie das etwas feuchte, lockere, liebe Brot säbelten und schnitten und kneteten und sich die warmen, leicht salzigen Krümel in den Mund schütteten, die dicken Bruchstücke aber für den Pachan, den Oberganoven, aufhoben. Der Mund füllte sich mit Speichel. Ein Krampf zog den Bauch zusammen. Der Kopf trübte sich. Sie hätten heulen, brüllen und schlagen mögen, schlagen gegen die eiserne Tür, damit sie dort aufsperrten, die Tür öffneten und endlich begriffen, wir wollen doch auch. Von uns aus hinterher in den Karzer oder sonst wohin, sie werden uns bestrafen, verprügeln, totschlagen, aber erst einmal sollen sie uns zeigen, und wenn auch nur von der Tür aus, wie das Brot als Haufen, als Berg, als Kasbeck auf der von Messern zerkerbten Tischplatte aufragt und wie es riecht. Dann würde man wieder leben können, dann würde man einen Glauben haben. Wenn das liebe Brot in Bergen dalag, hieß das, dass die Welt existierte und man konnte dulden und schweigen und weiterleben. Das winzige Rationchen, selbst mit Zusatz, der mit einem Spänchen daran gespießt war, verminderte den Hunger nicht, es verstärkte ihn. Eines Tages hatte die dumme Lehrerin ihnen einen Auszug von Tolstoi vorgelesen, in dem der alternde Kutusow während des Krieges ein Hähnchen verspeist, lustlos, fast mit Abscheu, das zähe Flügelchen abknabbert. Den Kindern kam diese Szene reichlich fantastisch vor. Was der Mann sich ausdachte, das Flügelchen mundete ihm nicht. Sie selber wären auf der Stelle nur für den abgenagten Knochen des Flügelchens sonst wohin gelaufen. Nach dieser Vorlesung zog es ihnen noch mehr den Bauch zusammen, und sie verloren für immer den Glauben an die Schriftsteller. Wenn bei denen einer ein Hähnchen nicht fressen wolle, dann hatten sie sich schon selber überfressen. Seit sie den schlimmsten Verbrecher des Waisenhauses, den Geier, davon gejagt hatten, waren viele große und kleine Ganoven durch Tomilino und durch das Waisenhaus gegangen, hatten fern der Miliz ihre Heimatorte, hier für den Winter ihr Diebsquartier eingerichtet. Unverändert blieb nur eines. Die Starken fraßen alles und überließen den schwachen Krümel, den Traum von Krümeln, und schlugen die Kleinen in die sicheren Netze der Sklaverei. Für eine Brotrinde kam man für einen Monat oder für zwei in die Sklaverei. Die vorderste Kruste, die am knusprigsten, am schwärzesten, am dicksten, am wohlschmeckendsten ist, kostete 2 Monate. Auf dem Brotleib wäre es die obere Kruste gewesen, aber hier ist die Rede von der Ration, einem winzigen Stückchen, das flach wie ein durchsichtiges Blättchen auf dem Tisch lag. Die hintere Rinde, blässer, ärmer, dünner, kostete 1 Monat Sklaverei. Und wer hätte nicht in Erinnerung, wie Waska Morchel, gleich den Kusmin-Zwillingen, 11 Jahre alt, bis zur Ankunft des Soldaten, der sein Verwandter war, für eine hintere Rinde 1/2 Jahr gedient hatte. Er hatte alles Essbare abgeben müssen und sich von Baumknospen ernährt, um nicht zu krepieren. Die Kusmin-Zwillinge verkauften sich in den schweren Zeiten manchmal auch, aber sie verkauften sich stets zu zweit. Freilich, hätte man aus den beiden Brüdern einen Menschen machen können, so wäre ihnen in dem ganzen tomilinischen Waisenhaus niemand an Alter und möglicherweise an Kraft gleichgekommen. Aber die Kusmin-Zwillinge wussten auch so um ihre Überlegenheit. Mit 4 Händen klaut sich's leichter als mit 2. 4 Beine entwetzen schneller. Und 4 Augen erst, die sehen viel schärfer, wann es zuzupacken gilt, wenn irgendwo was schlecht verwahrt liegt. Während 2 Augen mit der Arbeit beschäftigt sind, halten die anderen 2 Wache für beide. Und sie passen obendrein auf, dass ihnen selber nichts weggeschnappt wird, ein Kleidungsstück, die Matratze, auf der man schläft, um im Traum Bilder aus dem Brotschneideraum zu sehen. Es hieß ja, was starrst du auf den Brotschneideraum, wenn sie dich selbst beklauen? Die Möglichkeiten der beiden Kusmins waren nicht zu zählen. Wollen wir sagen, einer von ihnen wurde auf dem Markt geschnappt und zum Kittchen geschleppt. Einer der Brüder wimmerte, heulte, suchte Mitleid zu wecken, der andere aber lenkte ab. Und drehten sich die Schlepper nach diesem zweiten um, so machte der erste Flitz und war weg. Der zweite hinterher. Beide Brüder waren flink, wendig und geschmeidig, und waren sie einmal losgelassen, so kriegte man sie nicht wieder.